Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden. Denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Heute haben wir eine wahre Brückenbauerin im Interview, Hakima Hopfgartner. Geboren in Marokko und zweisprachig aufgewachsen in Arabisch und Französisch, war sie schon früh mit kultureller Vielfalt vertraut. Mit nur 19 Jahren zog es sie nach Dänemark. Ein mutiger Schritt, der ihr Weltbild prägte. Heute lebt und arbeitet sie in Österreich als psychosoziale Beraterin, Paarberaterin, Supervisorin und Expertin für systemische Aufstellungsarbeit. Ihre Leidenschaft, Menschen für ihren Weg zu begleiten, mit kultureller Sensibilität, klarem Blick und einem sicheren Raum für Entwicklung. Ja, was passiert, wenn man mit einem Koffer voll Sprachen, Erfahrungen und Sehnsüchten loszieht? Wie begleitet man Menschen, deren Geschichten so unterschiedlich sind wie ihre Sprachen? Und wie schafft man es, inmitten von all dem Wandel einen sicheren Raum zu schaffen? Heute sprechen wir mit einer Frau, die sich zwischen den Welten zu Hause fühlt, zwischen Sprachen, Kulturen und Lebensphasen. Und ja, wir sprechen auch über Humor, Heimweh, Herzensprojekte und über die Superkraft, die man als Beraterin im Gepäck haben sollte. Ja, liebe Hakima, willkommen in meinem Podcast Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Gerne kannst du was ergänzen, wenn ich was Wichtiges vergessen habe.
Vielen Dank, ist einiges dabei. Ja, also was vielleicht fehlt, ist, dass ich in Braunau tätig bin. Das bedeutet auch ziemlich viel, in Österreich zu sein. Ist natürlich, ich komme von einer großen Stadt und dann in Dänemark war ich auch in einer großen Stadt, habe ich gelebt und dann auf einmal war ich in Viertel, und nicht nur in Viertel, sondern genau in Braunau, genau.
Das bedeutet ja auch sehr, sehr viel. Du jetzt auch für dich so als Heimat jetzt auch so Braunau. Wie lange lebst du dort jetzt schon?
Genau, also wir wohnen in Neukirchen in der Engnach, das ist ca. 12 Kilometer weg von Braunau. Ja, seit 2007 bin ich eigentlich in Österreich und am Anfang waren wir ganz in einem anderen Ort, der kleine Ort heißt Franken. Und danach haben wir das Haus hier gesehen und haben wir gekauft. Genau, und dann ist Braunau natürlich der nächste Stadt zu uns und seitdem bin ich eigentlich, ich habe Kurse und mein Beruf oder alles, was ich gearbeitet habe, war immer in Braunau, genau.
Okay. Ja, und wie ich schon kurz vorgestellt habe, du bist ja mit 19 Jahren nach Dänemark ausgewandert. Was waren so in deinem Koffer außer Kleidung? Also was hast du denn mitgenommen aus Marokko?
Wow, gute Frage, weil ich habe tatsächlich gedacht, dass ich sehr viel mitgenommen habe. Vom Wissen, von Sprachen und so weiter, aber und auch von der Idee, wie Europa überhaupt funktioniert oder was man in Europa eigentlich treffen kann oder sagen wir mal so, ich habe eine Idee gehabt, wie das in Europa ausschauen könnte, aber das war alles, was ich in meinem Rucksack gehabt habe, habe ich nicht gebraucht, sondern ich habe meinen eigenen neuen Rucksack eigentlich sammeln dürfen und eine neue Kultur kennenlernen müssen. Zusätzlich die Sprache war eine Herausforderung und so weiter. Genau. Ja, was ich mitgehabt habe, ist die Idee, dass Europa ist ein Paradies. Nachdem, dass mein Papa ein Flugmechaniker war, ist viel gereist, war in Amerika, war in Europa öfters und so weiter. Wir haben natürlich nur die wunderschönen Geschichten von Europa gehört. Dass Europa alles möglich ist. Dass Europa ist eigentlich, kann man nur bessere Bildung haben, kann man besseres Geld verdienen. Und was dann der Hauptpunkt für mich war, ist, das Demokratie in Europa zu haben, was in Marokko ziemlich schwer damals gewesen. Und dann haben wir gedacht, naja, das ist dann natürlich Paradies, wenn alles so easy und alles so machbar ist. Genau, und da ist meine richtige Reise nach Paradies begonnen, in Dänemark zu suchen. Und ich glaube, das ist wirklich stimmt, weil ich habe eine Realität mitgehabt und das war nicht so. Genau.
Und du sprichst ja Arabisch, Französisch, dann Dänisch und Deutsch. Welche Sprache sprichst du, wenn du dir selbst Mut zusprichst?
Gute Frage. Das ist nämlich so, ich habe mich öfters gefragt, aber letzte Zeit ist nämlich, deutsche Sprache ist nicht so einfach für mich, obwohl ich so viele Sprachen gelernt habe. Weil es einfach, du erzählst sehr viel und der Verb kam zum Schluss. Das war für mich natürlich ein Sprachenschock. Aber tatsächlich, ich denke jetzt Deutsch. Also nachdem ich auch 3 Kinder habe und mein Österreicher ist und wir, also das, der dominante Sprache in uns zu Hause ist der Deutschsprache. Am Anfang war Englisch und mit den Kindern habe ich natürlich Arabisch geredet. Aber irgendwann durch Corona habe ich gemerkt, ich habe keine Macht mehr über die Sprachen. Und seitdem auch durch die Ausbildung, weil das ist der spannende Teil. Ich habe die psychologische Beratung oder psychosoziale Beratung, die Ausbildung in Deutsch gemacht, natürlich in Österreich. Und da habe ich nämlich tief mit die Worte gearbeitet. Natürlich, es geht um die mentale Worte, es geht um die psychische Worte und so weiter. Und die sind alle, habe ich alles in Deutsch gelernt. So. Und dann habe ich natürlich auch das versucht ständig, weil durch die neue Worte oder die neue Herausforderungen habe ich ständig übersetzt. Also ich bin ständig in der Stunden gesessen, in die Ausbildung und habe ständig die Worte gesucht in Arabisch und bin draufgekommen, die verstehe ich trotzdem nicht so genau in Arabisch, weil es einfach, die habe ich jetzt in Deutsch gelernt und dann habe ich versucht, das in Französisch zu übersetzen. Okay, ja, das ist ähnlich, viele Worte natürlich in Französisch als auch ähnlich wie Deutsch oder in Englisch. Aber ich bin zu dem Punkt gekommen, ich konzentriere mich ja mal auf Deutsch und dann schauen wir weiter. Und das ist dann wirklich, ich hab sehr viel lernen dürfen, also als eigentlich auch in meiner Muttersprache. Arabische Worte, was ich nicht gekannt habe, oder vielleicht habe ich schon gewusst, aber nicht mit dem nie gearbeitet. Und der Fokus war deutsche Worte, dass ich einfach meine deutsche Sprache befestigen kann und natürlich möchte perfekt sprechen und richtig sprechen und so weiter. Und das kostet sehr viel Kraft. Und dann bin ich draufgekommen, natürlich, ich denke Deutsch, ich spreche auch, also mit mir selbst Deutsch, scheinbar. Mhm. Genau, also das ist, ich war jetzt vor kurzem, also ich war letzte Woche in Marokko, was mir aufgefallen, dass ich, wenn ich über meinen Beruf oder wenn ich jetzt, man merkt schon, dass die Familie wollen auch von mir was wissen in der Richtung Psychologie und so weiter. Und es hat mich sehr viel Kraft und Energie gekostet, dass ich das in Deutsch erst einmal formuliere und dann in Arabisch zu übersetzen. Mhm. Und das war voll spannende Erfahrung wieder.
Genau, du warst ja letzte Woche in Marokko, hast gesagt. Und was bedeutet für dich eigentlich Heimat oder was bedeutet für dich Heimweh?
Ja.
Das ist gar nicht so leicht so. Erklären, glaube ich, wo ist deine Heimat? Das ist ja nicht nur immer ortsbezogen, sondern Heimat kann ja bedeuten emotional, wo, ja, ist vieles, da hängt vieles dran.
Ja, ja, mit dem Thema habe ich auch natürlich auch mich sehr viel beschäftigt und bin zum Punkt gekommen. Also Heimat ist da, wo ich dann wirklich innerlich, also zu Hause fühle. Aber jetzt war ich wieder in Marokko und dann waren wir in Medina, in die engen Gassen und mit meinen Kindern und auf einmal ist eine Person, der Wasser verkauft, das heißt Greb, der ist sehr bekannt und ich habe ihn ewig nicht gesehen. Also seitdem ich weg bin von Marokko, wenn ich dann nach Marokko komme, treffe ich ihn. Also ich kann nichts mehr erinnern, dass ich ihn noch einmal gesehen habe, aber dieses Mal doch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich sage, ich fliege jetzt nach Hause, es klingt immer für mich nicht stimmig, weil ich sage, ich bin hier zu Hause, wieso fliege ich nach Hause? Aber in diesem Moment, wo ich dieser Mensch in der Medina getroffen habe mit meinen Kindern und dann wollte er uns Wasser verkaufen und ich habe gesagt, vielen Dank, aber ich hätte gerne ein Foto mit dir, weil es einfach, wow, das ist, weil ich war sofort in meiner Kindheit und ich dachte, dieser Wasser hat immer so lecker geschmeckt, das war einfach Traum, denn wenn man in Einkaufen war oder in Medina war, dass man unbedingt dieses Wasser trinkt und dann hat mir wirklich die Frage wieder zurückgeholt und gesagt, was ist das? Bin ich jetzt zu Hause? Ist es wirklich mein Heimatlandort, wo ich das Gefühl auch zu Hause zu sein? hat das mit Geruch, hat das mit Geschmack, hat das mit der Kleidung zu tun, was ist das wirklich? Und habe mich eigentlich ganze Woche mit dem Thema beschäftigt, weil dann war man am Strand, also ich bin in Atlantikseite geboren, das ist dann ein Mehdia, das ist ein Strand, ein Mehdia, und wir wohnen in der Nähe, und dann war ich öfters am Strand, ich sage, wie ist das Gefühl? Und dann bin sofort wieder in meine Kindheit, ich bin wieder sofort in mein Zuhause. Und ich sage, okay, also, aber Österreich ist auch zu Hause. Und dann 2 Tage vom Fliegen sagt meine Mama, ja, das ist soweit, fliegst jetzt nach Hause. Und ich sage, ja, das stimmt, ich fliege jetzt nach Hause. Und ist mir wieder klar geworden, ich bin eigentlich überall zu Hause, wo ich mich wirklich wohlfühle. Also innerliche Balance, innerliche Sicherheit hat das auch mit dem zu tun. Und ich habe gesagt, das stimmt. Jetzt war ich zu Hause, wo ich geboren bin, wo ich dieses Gefühl von der Kindheit wieder haben dürfen und spüren können. Und muss ich mir nicht erklären oder ich muss nicht Gedanken machen, ob ich den Satz richtig formuliert oder nicht, sondern ich bin einfach da und ich bin also akzeptiert und ich bin geschätzt. Und ich spüre meinen Eltern die Liebe, die bedingungslose Liebe. Natürlich ist auch ein wichtiger Punkt. Spüre immer, wenn ich in Marokko bin. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt fliege ich wieder nach Hause zu meiner wirklichen Familie, wo ich mein eigenes System aufgebaut habe. Und da und das bedeutet auch sehr viel für mich. Und das ist auch zu Hause. Und ich bin zu einem Punkt gekommen eigentlich. Zu Hause ist das, wo man wirklich innerlich wirklich sicher fühlt und gut fühlt und einfach das angenehmes Gefühl zu haben. Genau.
Ja, das klingt sehr schön. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, so was ist meine Heimat? Und ich bin ja nicht weiter weggekommen wie 30 Kilometer von meiner, sag ich mal, mein Heimatort. Und bin da auch selten. Meine Familie wohnt noch dort, meine Schwester auch. Und ich habe auch immer so dieses, ja, eigentlich, wenn ich dort bin, fühle ich mich schon es war mal meine Heimat, aber ich fühle mich da jetzt auch sicher wohl, mir geht es da gut und kann sagen, ja, ist auch eine Heimat von mir. Und jetzt ist es halt Linz. Und das finde ich ganz schön, die Beschreibung, wie es du jetzt gesagt hast, kann man es, glaube ich, ganz gut so nehmen. Gab es in deinem Leben einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, wo du gespürt hast, ich will Menschen jetzt professionell begleiten? Oder wie bist du auf das gekommen, dass du sagst, jetzt mache ich psychosoziale Beraterin? Und auch die Supervisorin und Aufsteller machst du ja sehr, sehr viel, aber wie bist du zu dem gekommen?
Ja, das war wirklich ein Aha-Erlebnis. Ich habe nämlich 2016 mit Flüchtlingen gearbeitet. Ich habe in einem IMS-Projekt, das heißt Integration durch Arbeit, und habe ich einige Flüchtlinge begleitet. Und ich habe die Beratungen in Muttersprache gemacht, in Arabisch. Und da habe ich gemerkt, weil wir wissen, dass in Österreich, es handelt sich sehr viel um bürokratische Sachen. Es geht um die Formular, es geht um viel Kommunikation zwischen den Behörden und die Menschen so zu begleiten, dass sie einen Deutschkurs kriegen, dass sie einen Job bekommen und so weiter. Aber meine Hauptarbeit war eigentlich, bevor ich die Leute unterstützt habe, dass sie den Weg finden, also in Österreich zu starten oder zu Einkommen, dieses Gefühl, dass alles okay ist, habe ich sehr viele Gespräche geführt. Das waren sehr viele psychologische Gespräche im Endeffekt, weil die Menschen haben einen riesen Rucksack mitgehabt. Es handelt sich nicht nur um den Krieg, das in Syrien war, sondern um einen Fluchtweg zum Beispiel. Das ist dramatisch, das ist sehr viele Geschichten. Oder zum Beispiel, dass die Menschen Geschwister oder Eltern im Weg verloren haben und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass da so, also das in Muttersprache Beratungen zu machen, hat den Menschen sofort dieses Vertrauen gegeben, sie können sich selbst sein und die können eigentlich mit mir über alles reden. Und dann habe ich mit den Menschen weiterarbeiten können, also in dem Kontext von dem Projekt, nach den Maßnahmen. Und danach bin ich schwanger geworden und dann war ich zu Hause und dann hat mich sehr beschäftigt. Also ich habe gesagt, ich habe sehr viele Themen natürlich auch mitgenommen, wo ich denke, oh Gott, das ist einfach, ich bin auch zu dem Punkt gekommen, ich bin immer dankbar, dass mir gut geht, dass meine Familie gut geht, dass meine Kinder gut geht. Und natürlich, meine Reise war ganz anders, weil ich wollte nach Dänemark, war nicht gezwungen, mein Heimatland zu weglassen oder zu ausziehen. Und in der Zeit, wo mein Sohn Noah klein war, hat mich das Thema auch beschäftigt und gesagt, okay, ich möchte eigentlich professionell arbeiten. Ich möchte eigentlich, dass ich dann ausschalten kann und sagen, ich unterstütze die Menschen, ich begleite die Menschen, aber nicht so emotional, dass sie auch alles noch in mir bleibt. Und dann natürlich habe ich recherchiert und gesucht und dann bin ich zu der Ausbildung gekommen und gesagt, das mache ich. Also das war eigentlich eine ganz einfache Entscheidung für mich danach, genau. Und so bin ich zu den Psychosozialberatern gekommen.
Und du hast es ja gerade erzählt, du begleitest ja viele Menschen mit Migrationsgeschichte auch. Und was ist deiner Meinung nach eine häufig unterschätzte Herausforderung beim Ankommen in einem neuen Land? Vielleicht hast du es ja jetzt erzählt, also Bürokratie und so. Aber was ist denn oft, wird denn da sehr unterschätzt von Menschen, die einfach ja, migrieren in Österreich?
Also das Thema Kulturen und mit einer anderen Kultur leben und überhaupt handeln, ist für viele Menschen ganz, ganz schwierig. Natürlich, Sprache bedeutet auch sehr viel, weil nämlich es wird auch die Erwartungen von Österreich, sagen wir mal so, die Behörden und so, die haben sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die sagen, okay, es gibt Deutschkurse, es gibt das und das und das und das. Natürlich, das ist sehr gut. Aber die Geschwindigkeit oder wie die Menschen das annehmen, ist ganz, ganz schwierig. Das bedeutet, wenn ich glaube, dass ich, wenn ich so und so tue, dann helfe ich dir, ohne dich zu fragen. Es ist ganz schwierig. Also das ist mir immer wieder also diese Herausforderung gekommen, dass ich sage, okay, die Erwartungen von Österreich, wenn wir das zur Verfügung da für die Menschen tun oder die Sprachen und so, dann werden die schnell Deutsch sprechen können oder Deutsch lernen können und dann werden sie schnell einen Job kriegen und das werden sie schon integrieren und ist alles easy und ist alles erledigt. Check. Aber es ist nicht so, weil es ist einfach der Prozess, dass der Mensch hierher kommt und dann auf ein Asyl wartet und danach dann sich mit der Sprache beschäftigt. Und dann der nächste Schritt, einer Wohnung selbstständig zu werden, das ist dann, kostet die Menschheit auch sehr lang, bis sie dann eigentlich auf eigene Füße stehen können. Und dann fangen andere Schwierigkeiten dann oder Herausforderungen, sagen wir mal so, für diese Menschen. Und das ist dann die zwei Kulturen, weil natürlich die Erwartungen von der österreichischen Seite und die Erwartungen von der Flüchtlingsseite, die sind zwei verschiedene Welten. Und wenn man nicht kommuniziert, dann schwer, das zu einem Punkt zu bringen, weil es einfach, wir leben alle in unsere Erwartungen drinnen. Also, und dann im Endeffekt, das handelt sich um Erwartungserwartungen, was ich von mir habe oder was ich glaube, dass von der Behörden oder von den Nachbarn und, oder vom Land überhaupt, genau. Und das war diese Kultur oder überhaupt diese Sensibilisierung über dieses Thema.
Na, du hast eben gesagt, das sind oft zwei verschiedene Welten und in deiner Arbeit sprichst du ja auch von Brücken bauen. Kannst du ein Beispiel nennen, wie du im Beratungsprozess kulturelle Unterschiede überbrückst, wie man da so da vielleicht herangeht, so diese Brücken bauen?
Mhm. Es ist ganz einfach. Ich versuche es immer, wir sind alle programmiert. Und es gibt nämlich ein System, also das bedeutet, ich bringe mein Programm mit und du bringst ein anderes Programm mit und die treffen sich dann in der Mitte und es handelt um diesen kleinen Bereich eigentlich. Das bedeutet, ich darf hier meine Kulturen mitbringen und der andere genauso, aber lass uns, wenn wir jetzt miteinander leben möchten oder miteinander arbeiten möchten, wenn ich dir zum Beispiel eine Paar nehmen, die eine kommt aus Rumänien und der Ehemann kommt aus Deutschland und die leben miteinander und genauso, also die Frau ist ganz anders programmiert als der Partner und es ist ständig Missverständnis. Das bedeutet, wenn wir Werte nehmen, ich arbeite nämlich sehr viel mit Werte, dann müssen wir erst anfangen zu definieren, was bedeutet Sicherheit für mich als zum Beispiel Marokkanerin, was bedeutet Sicherheit für meinen Mann als Österreicher. Und genauso in der Paarberatung finde ich immer wieder spannende Geschichten, dass man das einmal überhaupt darüber Gedanken macht und sich mit dem Thema beschäftigt. Teil. Im Endeffekt, der Ziel ist das Gleiche. Wir wollen alle, also dass wir alle so Win-Win rauskommen. Also es ist kein Verlierer, sondern dass jeder gewinnt. Und genauso mit, wenn die Flüchtlinge in Österreich mit der Gedanken, dass tut was gut, und die Flüchtlinge mit eigener Einstellung glauben sie, das ist genauso das Richtige. Aber wenn man nicht miteinander in dieser Treffpunkt und da genauso der Fokus in dem, was wir miteinander eigentlich schaffen möchten oder erreichen möchten, dann kann das eigentlich also schwierig sein. Also auch dieser Verständnis drin in der Kommunikation, ich verstehe, dass du anders denkst wie ich. Und das ist sehr schwierig für viele Menschen, die nicht reflektiert sind oder wenn ein System dahinter steckt und so weiter. Genau.
Und so von Wörter verstehen hätte ich da auch eine Frage an dich. Und wie erklärst du jemanden in einem Satz, was, ich finde das Wort ganz schön, Cultural Intelligence bedeutet ohne Fachwörter? Also wie würdest du dieses erklären, so kurz und knackig?
Ja, also das ist einfach, Cultural Intelligence ist es nämlich wie. Also wie, also ich habe Wissen. Es ist, ich glaube, in Österreich sind die Menschen überhaupt gebildet. Also das Wissen ist ganz, ganz eine wichtige Säule in Österreich, dass alle Menschen gebildet sind. Und aber ein Buch zu lesen oder das in der Schule zu lernen oder in der Ausbildung Sachen sichtbarer zu machen, ist ganz anders, wie verwende ich das? Das bedeutet, es geht wieder zurück zu meinem eigenen Programm und welche Muster in mir drinnen sind. Und der Intelligenz, das ist einfach, wie gehe ich mit dem anderen Kulturen um, mit dem Wissen, was ich schon habe, und wie gehe ich mit dem um. Also das geht immer um mich als Einzelperson, als Individuum, und wie kreativ ich bin mit mir selbst. Das ist dann der Hauptpunkt, das Wie. Also wenn ich das Wie nicht habe, wie ich das mache, dann bringt mir nichts dieses Wissen im Endeffekt.
Und in meinem Podcast geht es ja auch darum, verschiedene Berufsgruppen zu vernetzen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt für mich, also dass unterschiedlichste Berufsgruppen zusammenarbeiten, also eben psychologische Beraterinnen, PsychotherapeutInnen, aber genauso ÄrztInnen, alle. Es gibt so viele verschiedene Berufsgruppen, also wir haben ja vor kurzem auch gesprochen, natürlich auch LehrerInnen, da gibt es einfach ganz, ganz viele. Also mehr miteinander statt nebeneinander. Und mit wem arbeitest du gerne zusammen? Oder gibt es für dich Berufsgruppen, wo du sagst, mit denen arbeite ich echt gern zusammen, das funktioniert sehr gut?
Okay. Ja, also ich arbeite eigentlich mit verschiedenen Berufsgruppen. Also ich bin offen, weil ich sage immer, dass jeder bringt was anderes mit. Das bedeutet, nur zusammen können wir was Besonderes eigentlich schaffen und erreichen. Deswegen was ich mache, ist ganz was anderes, was, sagen wir mal so, die Psychotherapeuten machen zum Beispiel oder die Ärzte machen oder die Sozialarbeiter. Also jeder bringt ganz was anderes mit und der Menschheit braucht diese Mischung. Also das ist ganz, ganz wichtig, was ich auch in meine Reise, was ich von Marokko nach Dänemark und nach Österreich gelernt habe, es ist einfach, das ganze Paket ist wichtig. Ich kann nicht nur sagen, meins ist das Beste, und ich sage, na, das stimmt gar nicht, sondern ich bringe einen Teil. Also das ist wie der Puzzle und jeder hat seine Puzzle und so kommt das zu einer kompletten Bild. Mhm. Und deswegen bin ich, also Und für mich in der Beratung, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe so viele Kontakte und ich hab verschiedene Bereiche, und mir wichtig, wenn ich das nicht kann oder nicht weiß, wo kann ich die Menschheit weiterschicken und sagen, hey, pass auf, das ist nicht mein Bereich, aber bitte dorthin gehen und das ist öfters also große Schritte für die Menschheit, dass sie dann das zu wissen oder dass du diese Info mitgibst und sagst, hey, pass auf, es gibt mehrere Sachen. Es ist nicht nur bei mir das Besonderheit, oder wenn die Menschen bei mir sagen, nein, ich bleibe bei dir, weil es geht mir gut und so weiter, weil nämlich zum Beispiel bei der Familienberatungsstelle, wir kriegen einige von der Clearingstelle, die einen Psychotherapieplatz brauchen. Das bedeutet in dieser Zwischenzeit, manchmal dauert das bis 2 Jahre, bis sie einen Platz kriegen. Und dann kommen die natürlich zu uns und dann sind die bei mir und wir arbeiten miteinander und irgendwann sagen die, na, ich brauche keinen Psychotherapieplatz mehr, weil ist auch das Wissen, dass es eine psychosoziale Beratung gibt. Das ist hoffentlich, dass es in nächster Zeit mehr Info darüber geben wird. Und dann sagen die, na, ich brauche keine Psychotherapie, weil ich habe das missverstanden. Also, es geht nicht immer um diese Krankheiten oder die Diagnosen, sondern es geht um das, dass ich dann einen Begleiter und einen richtigen Begleiter habe. Und dann brauchen die keinen Psychotherapieplatz. Und das ist das, was das Spannende ist, dass der Mensch halt genau erholt das, was er braucht. Also, und deswegen sage ich, das ist kein Zufall, dass sie bei mir sind oder bei anderer Kollegin oder Kollege drinnen sitzen. Deswegen, genau, wir ziehen die richtigen Menschen, die zu unseren Themen und zu uns passen.
Genau, das ist da ganz wichtig. Haben wir auch in der Ausbildung gelernt, dass psychosoziale Beraterinnen eben auch, dass wir auch zuständig sind, wenn es wirklich schon um Krankheitsbilder geht, aber Menschen, die uns vertrauen, eben auch zur Therapie vorzubereiten, so wie es ja bei dir auch ist, wenn man sagt, es gibt keinen Platz, dann ist ja gut, die Leute im Vertrauen schon psychosoziale Beratung anzubieten und dann sind die vielleicht dann einfach gut vorbereitet und sagen, boah, aber jetzt habe ich einen Platz und jetzt kann ich zum Beispiel auch, wenn es eine Krankheit ist oder irgendwie so ein Krankheitsbild vorhanden ist, dann ist ja das wirklich auch gut, die Leute nicht irgendwie, okay, es gibt keinen Platz, du musst jetzt warten, sondern wir bereiten dir einfach gut vor für die Therapie.
Richtig. Und dann wird auch einige Themen werden auch klar, weil ich glaube, vielleicht ich habe Depression oder vielleicht habe ich Burnout oder und durch unsere Arbeit, also diese großartige Arbeit als psychosoziale Berater oder Beraterinnen, das ist wirklich, also ich sage nur, ich bin so dankbar, dass ich diese Ausbildung gemacht habe und dass ich in der Bereich arbeite, dass man einfach die Menschen auch begleitet, Klarheit zu schaffen und sagen, nicht ganze Zeit in meinem Kopf, und das vielleicht habe ich das oder vielleicht habe ich das und dann wie schaffen, dass die Menschen einfach sich selbst finden und die Klarheit zu schaffen und sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich brauche. Ich brauche einen Psychiater oder ich brauche eine Psychotherapie oder ich brauche einen Psychologe. Der Bereich ist riesig und dann kann man mit der Klarheit rauskommen von uns als Psychosozialberater.
Oh, und ich weiß ja, du hast auch ein Herzensprojekt. Also dein Herzensprojekt zielt also ein bisschen auf besseres Verständnis zwischen Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen. Und zwar dort, wo es besonders wichtig ist, nämlich in Schulen und bei Schülerinnen, Eltern und auch bei Lehrpersonen. Was wünschst du dir, dass gerade junge Menschen über kulturelle Vielfalt lernen? Und wie sieht für dich eine Schule aus, in der Cultural Intelligence gelebt wird? Also das ist ja, glaube ich, so, was, glaube ich, auch deine Idee ist, da in den Schulen das mehr einfach unterzubringen, das einfach mehr zu verbreiten.
Ja, ich arbeite auch mit Schulen und habe einige Workshops gemacht in dem Thema Interkulturalität. Und ich merke schon, dass es in den Schulen jetzt eine bunte Mischung von Kulturen und mein Ziel ist es einfach, das Zusammenleben, weil die Schüler, die sind der Zukunft. Also die sind eigentlich der Gegenwart, so oder so, aber das ist unsere Zukunft, das sind unsere Kinder, die dann in Österreich dann verschiedene Bereiche dann arbeiten können oder Leistung reinbringen können und so weiter. Und das ist ganz wichtig, dass man die Jugendlichen auch begleitet oder auch in Volksschule und Mittelschule und sagt, pass auf, deine Kultur, du darfst dich nicht schämen, dass du anderer Kultur oder anderer Sprache sprichst oder dass du anders einziehst oder dass du ganz was anders isst, sondern wirklich, das ist als ein Pluspunkt eigentlich, dass man sagt, ich bringe was anderes mit, aber ich lebe in Österreich. Das bedeutet, die Kinder, die hier geboren sind und die Eltern von anderen Kulturen, die haben natürlich ganz was anderes als einfach ein Österreicher oder ein Mensch, der hier geboren ist und voneinander was lernen. Weil das ist nämlich der Hauptpunkt für mich, dass man einfach sagt, okay, diese Besonderheit, was ich mitbringe, wie kann ich das meine Freunde oder meinen Kollegen oder einen Kameraden weitergeben, wie kann ich das meine Lehrer und Lehrerinnen auch zeigen und werde das eigentlich geschätzt, ohne dass es ständig ein Missverständnis zwischen Lehrer und Eltern und dann sind inzwischen die Schüler im Endeffekt. Und das ist einfach, dass dieses Thema offener wird, dass man dann darüber reden kann, ohne dass man sich dann ärgern muss oder schimpfen muss oder sagen, ja, in der Pausen reden die zum Beispiel ganz in anderer Sprache mit mir, weil ich verstehe das nicht und dann reden die über mich und so weiter. Und dann wird das gestärkt von den Eltern vielleicht oder von den Lehrkräften. Und da fangen schon sehr viele Konflikte. Das bedeutet, es kommt im Endeffekt zu einem Mobbing hin, ständig in den Schulen. Und ich sehe das jetzt ganz, ganz wichtig, dass man einfach mit dem Thema offener jetzt geht und dass mehr Fortbildungen macht. Für die Lehrer, Lehrkräfte, für die Schüler, für die Eltern genauso, weil es einfach, im Moment gibt es nicht anders. Also wenn ich von Braunau rede, also es ist einfach so viele Kultur da drinnen. Deswegen es ist wichtig, dass wir jetzt einfach diese Dreieck, dass wir sagen, okay, wie können wir miteinander leben und diese Verständnis voneinander haben und sagen, okay, was kann ich eigentlich rausholen von meiner Kultur oder von die anderen Kulturen? Es ist immer das, ich sage immer, das geht immer dieses Win-Win. Also das ist sehr viele Schätze da drinnen in den Schulen und das möchte ich eigentlich sichtbar machen, genau, sensibilisieren.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, du bist der Expertin in dem Bereich, dass da eigentlich wir als psychosoziale Beraterinnen da eigentlich auch Schulungen kriegen, Workshops, dass du uns weiterbildest, damit wir das auch weiter in den Schulen verbreiten können, weil du alleine machst es ja sehr gut, aber erreichst halt nicht so viele damit. Und da wäre es eigentlich wichtig, dass du mehrere Leute dann ausbildest, die was dann in den Schulen das verbreiten, damit das einfach mehr nach außen getragen werden kann.
Genau, also natürlich, nachdem ich so begeistert bin von unserer Ausbildung, sehe ich schon, dass psychosoziale Berater und Beraterinnen die richtigen Personen, dass sie dann in Österreich mehrere Bereiche unterstützen können und begleiten können, weil wir einfach ganz anders arbeiten. Wir arbeiten, also wir sind lösungsorientierte Menschen. Und mein Ziel ist, dass es viel wie möglich Leute in dem Bereich auch gebildet sind, dass sie auch mehrere, weil ich bin in Braunau und es geht um ganz Österreich. Das bedeutet, das ist einfach wichtig, dass man sagt, ich brauche nicht Sorgen und Angst von dem Thema, sondern weil man glaubt öfters, dass man keine anderen Kulturen in der Beratung hat. Also das ist meine Erfahrung, dass meine Kollegin oder Kollegin, nein, ich habe nicht gesagt, aber trotzdem, also das ist, wir wissen nicht, woher die Menschen kommen. Wir wissen nicht, ob diese zweite Generation oder dritte oder vierte Generation ist. Und von daher ist es wichtig, dass man einfach sagt, okay, ich weiß Bescheid, ich bin gebildet und ich bin sensibilisiert in dem Bereich. Das bedeutet, ich kann auch als Psychosozialberaterin auch mit der Interkulturalität arbeiten. Und das bringt, das ist nicht nur in den Schulen oder in Projekten, sondern es geht auch in deine eigenen, also Einzelberatungen drinnen, dass man sagt, okay, ich weiß Bescheid, ich weiß, ich habe mehr Sensoren in mir drinnen, die sagen, okay, wenn das vielleicht um Sexualität handelt, dann handelt es um ganz was anderes in den Kulturen. Oder wenn das um Gefühle zum Beispiel geht, die Gefühle in Marokko oder in der arabischen Welt, die werden ganz anders interpretiert wie in Österreich. Und dann bin ich ganz anders unterwegs in meinen Beratungen. Und das macht schon einen großen Unterschied. Und das ist eigentlich, wie du gesagt hast, Markus, das ist wirklich mein Ziel. Das ist dann viel wie möglich, dass wir uns gegenseitig eigentlich begleiten und unterstützen und auch unsere Kinder eigentlich viel mitgeben zu können.
Sehr gut. Und in meinem Podcast geht es ja auch darum, KollegInnen, die ebenfalls mit Menschen arbeiten, so praktische Tipps oder Interventionen mitzugeben. Also die sie in ihrer eigenen Praxis dann anwenden können, um ihren Horizont zu erweitern, um einfach Neues auszuprobieren und vielleicht auch für sich selber auch anzuwenden. Gibt es eine Methode, ein Werkzeug aus deinem breiten Erfahrungsspektrum, das du besonders gerne bei deinen KlientInnen anwendest oder für dich selber anwendest, was gerne dort teilen möchtest in dem Podcast?
Ja, Es gibt mehrere Methoden, aber ein von dem, also wenn wir in Paarberatung zum Beispiel sprechen und das Thema Kulturen oder überhaupt, wie gehe ich mit anderen Programmen oder Software, ich nehme sehr gerne Rehmann-Thumann-Methode, weil das macht sehr viel sichtbar im System überhaupt, weil wenn ich ein Paar mit Paar arbeite und auf einmal der Partner steht bei der Nähe und beim Wechsel und die Partnerin steht ganz unten beim Ordnung und Dauer und Distanz, also dann sagt das ziemlich viel. Das ist einfach das Aha-Erlebnis für viele Menschen, die sagen, okay, es geht nicht um richtig und falsch, sondern es geht um, dass mein Partner oder Partnerin einfach ganz ein anderes System in sich drinnen hat. Das nehme ich immer wieder und auch wenn ich arbeite auch mit ganzer Familie, also mit den Kindern und so weiter und dann lasse ich dann auch das sichtbar machen, zum sehen, wo stehen eigentlich den Kindern, erst einmal das einfach sichtbar zu machen und dann kann man ja tiefer mit dem arbeiten, wie man möchte natürlich. Weil der Rehmann-Thumann-Methode ist eine spannende Methode, auch mit Gruppen und Teams und so weiter. Wenn ich mit Einzelpersonen arbeite und zurück zu dem Thema, dass wir alle psychosoziale Berater und Beraterinnen mit dem Thema Interkulturalität arbeiten können, arbeite ich so gern mit Biografiearbeit. Das bedeutet, ich sage immer, das ist EKG, es geht um das Auf und Runter. Und bei der Biografiearbeit ich hole natürlich immer die Gefühle raus und gleichzeitig weiß ich die Geschichte von dem Menschen. Wo er geboren ist, mit welchen Kulturen hat er zu tun gehabt. Und in unserem Bereich ist natürlich auch, kann man sehr, sehr kreativ arbeiten. Und dann kann man schauen, okay, jetzt habe ich ein komplettes Bild, wo der Mensch eigentlich, woher er kommt und welche Kulturen dahinter steckt und so weiter. Und das macht sehr viel was mit den Menschen, weil das Biografiearbeit kann man ja starten. Ihr macht das ja wie gesagt ein EKG und das Video, die macht das mit Papier. Wir können das rollen und dann auf die Seite legen und dann holen wir das wieder. Und dann gehen wir zurück zu die Gefühle und man merkt schon, dass es einfach immer wieder Leichtigkeit reinkommt durch das, dass die Menschen wieder das sich selbst wieder mit dem Thema oder mit dem Geburtsdatum oder mit dem Umzug und so weiter reflektieren können. Und dann in sich dann mit dem Thema arbeiten.
Sehr schön, Dankeschön. Dann sind wir eh schon mehr oder weniger am Ende. Jetzt gibt es noch die Blitzlichtfragen. Da hätte ich 6 Fragen an dich und, und bei denen geht es darum, dann einfach so kurz und knackig, so halt möglich ist, da zu antworten.
Okay.
Bin schon gespannt auf deine Antworten.
Ich auch.
Du darfst mit einer berühmten Persönlichkeit Tee trinken. Wer ist es und worüber sprecht ihr? Diese Person muss auch nicht mehr leben.
Ahmed Amara, das ist ein Wissenschaftler, der in Dubai lebt, das ist aus Ägypten. Und er hat Islam studiert, dann hat er Soziologie studiert, dann hat er Psychologie studiert und das einfach verbindet meine Kultur mit der Psychologie zusammen. Und der Koran ist natürlich auch ein wichtiges Buch für mich. Mit ihm hätte ich gern schon Treffen oder einen Kaffee oder einen Tee, genau.
Das heißt, da hättest du viele Themen, worüber ihr sprechen könntet.
Ja. Also, ja, und das Thema einfach, wie das in der arabischen Welt funktioniert und wie das in Europa funktioniert. Also das ist einfach, das ist mein Hauptthema und mit dem, also ich liebe über das zu sprechen und zum Entdecken, was ich noch nicht weiß, weil ich weiß, dass ich viel noch nicht weiß und möchte viel natürlich auch rausfinden, weil ich arbeite in Österreich, aber ich möchte mehr in andere Länder auch Erfahrungen machen können, genau. Und er wäre der richtige Person.
Und zweite Frage, stell dir vor, du hättest ein geheimes Doppelleben. Was wärst du nachts?
Noch einmal, also habe ich richtig verstanden.
Genau. Stell dir vor, du hättest ein geheimes Doppelleben. Also du könntest jetzt so ein Doppelleben, so wie eine Geheimagentin sein oder was auch immer. Was wärst du da nachts? Was würdest du da dein Doppelleben ausleben?
Oh Gott, das ist... schwierige Frage.
Ja, denke ich mir, die sind meistens diese Blitzlichtfragen gar nicht so einfach zu beantworten und oft ist so, dann, boah, kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber könnte sein, dass du dann vielleicht Gemüsegärtnerin wärst oder sowas, keine Ahnung. Es muss ja nicht irgendwas Ausgefallenes sein oder was du sonst vielleicht beruflich noch so gerne gemacht hättest.
Ich weiß jetzt.
Ja?
Astronautin. Also ich möchte im Universum was entdecken. Also ich spüre also es ist ein ganz spannende Geschichte und hätte gerne eine Weltreise gemacht, also einen Himmel und mit die Planeten und Sternen und so.
Also Astronautin. Sehr schön. Und stell dir vor, du dürftest ein neues Schulfach erfinden. Was wäre das?
Empathiefach irgendwie. Ich weiß es nicht. Einfach, wo man einfach sich selbst sein dürfen, ohne bewertet zu werden oder ohne Verurteile und einfach, ja.
So sein darf, wie man
ist. Wie man ist, genau. Ist. Und es ist erlaubt.
Ohne, dass man bewertet wird.
Genau.
Schön.
Wie sie sich das spürt und dass man unsere Kinder jetzt das oder in den Schulen schon unterrichten können, dass sie mit der Psyche umgehen können. Also in den Schulen wird alles unterrichtet, nur nicht, wie kann ich lernen zum Beispiel? Wie funktioniert, dass ich das Vertrauen in mich selbst zu haben, dass ich richtig bin, dass ich nicht falsch bin oder dass ich okay bin. Also und dass die anderen auch okay sind.
Und dass ich mir vertrauen kann, okay, an dem habe ich Spaß, das möchte ich erforschen und lernen. Ja. Und nicht irgendwie, das brauchst du ja sowieso dann nicht in der Zukunft, sondern ja, nein, du darfst das in dem Fach jetzt genauso ausleben. Das finde ich schön, ja.
Ja.
Und nächste Frage, wenn du eine Superkraft für deine Arbeit wählen könntest, welche wäre es? Beziehungsweise, welche Superheldinnenkraft hast du bereits, aber keiner weiß es?
Also eins weiß ich, ich merke das immer wieder, dass ich möchte die ganze Welt sagen, eigentlich ist alles so einfach ist. Einfach, wenn man sich bei sich bleibt und sich selbst spürt. Und diese Kraft merke ich schon, dass es stärker wird in der Beratung. Das habe ich schon, das Aushalten. Und das so zu akzeptieren und zu annehmen, wie es gerade ist. Und das sage ich immer wieder in meinen Beratungen und das ist eine wichtige Kraft und das übe ich auch mit mir selbst, dass der Universum oder Gott, wenn man glaubt, dass er ganz einen besseren Plan für uns alle hat. Das möchte ich eigentlich, diese Kraft, dass ich dann vielleicht so, wenn ich mich vorstellen kann, dass ich dann überall fliege und sage, hey, pass auf, es ist vollkommen in Ordnung, es ist kein sein, dass es jetzt im Moment nicht so einfach ausschaut und das ist sehr viele Schmerzen da sind und so weiter. Aber Vertrauen ist ganz, ganz wichtig, weil der Universum kümmert sich. Mhm. Weil das kann uns nur besser gehen. Genau.
Also eigentlich so ein Urvertrauen zu haben, dass alles den richtigen Weg geht oder alles, yes. Dass man nur vertrauen soll, auch wenn es vielleicht gerade mal schwierig ist.
Weil es einfach, wir sind immer, oder man merkt das auch bei uns als Psychosozialberater und Beraterinnen, dass wir einfach in der Kontrolle immer wieder landen. Man möchte ja alles im Griff haben und das funktioniert nicht mit Vertrauen. Das ist einfach, das immer wieder zu sagen, hey, ich tue was, also und der Rest wird schon von oben gerichtet.
Dann habe ich noch zwei Fragen an dich.
Oh mein Gott, Markus.
Gibt es ein Wort, das du in einer Sprache kennst, das du einfach liebst, weil es unübersetzbar ist? Irgendwie so ein Wort, wo du sagst, boah, das mag ich, aber kann man gar nicht so ordentlich übersetzen.
Es gibt ein Wort in Arabisch, das ist eigentlich wie Liebe. Aber das ist nicht der richtige Liebe, sondern es hat sehr viel mit dem Herz, in dem Tiefen vom Herz zu tun, wie man verbunden ist. Und dieses Wort eigentlich, also Liebe heißt in Arabisch Hub, aber man sagt immer, das ist Kibda. Kibda ist Liebe. Das bedeutet, wenn ich sage, dass ich dich liebe, also dich liebe oder du bist mir wichtig, dann sagt man, sprich zu den Kindern und sagen, du bist gib da, also dass du mein Liebe bist. Und die kann ich nicht erklären. Das ist einfach schwer, dass ich das auch mit meinen Kindern, wenn ich dann die umarme und so weiter, möchte ich das Wort sagen, aber lieber, was ist das? Aber das hat einen ganz eine tiefe Nähe und das Gefühl, dass man geliebt ist. Genau.
Sehr schön.
Oh.
Und wenn du eine Zutat in einem interkulturellen Eintopf wärst, welche wärst du und warum?
Ein Zutat?
Genau.
Also als Gemüse oder als Gewürze? Oder?
Genau.
Ich würde Safran nehmen. Genau, also das ist ganz, ganz mini, klein, fein. Der Farbe ist rot Richtung Orange. Strahlt von Wärme, aber hat sehr große Wirkung. Würde ich das Safran nehmen.
Ah, sehr schön. Ja, vielen Dank. Du hast die Blitzlichtfragen überstanden.
Oh mein Gott, danke.
Das sind alle gewesen. Ja, du hast sehr viel. Danke für die vielen Inputs und Ideen. Und ich werde auch alles in den Shownotes verlinken dann natürlich. Welche Möglichkeiten gibt es da bei dir irgendwas? Eine Ausbildung irgendwo, wo man das auch lernen kann und von deiner Webseite. Werde ich alles wirklich schön verlinken. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für meinen Podcast.
Ich möchte mich auch bedanken und ja, hat mir auch viel Spaß mit dir gemacht. Ja, voll lustig. Danke, Markus.
Gerne.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Solltest du es jetzt noch nicht getan haben, dann drücke jetzt auf Abonnieren.